In dieser Folge habe ich Martin Haas zu Gast. Martin ist freiberuflicher Texter aus Österreich und hat seine Karriere mit einem Praktikum bei der legendären Agentur Jung von Matt begonnen. Heute schreibt er für rebellische Marken mit einem ebenso wilden Spirit. In dieser Folge spreche ich mit ihm über seine liebsten Textprojekte und darüber, wie er auf seine frischen und frechen Ideen kommt. Er ist ganz schön frech, hat ein großes Herz und vor allem viele verrückte Ideen. Mein heutiger Gast Martin Haas ist Werbetexter, kreativer Unruhestifter und er hat eine kleine Ideenfabrik zwischen seinen beiden Ohren. Er sammelt Werbepreise, wie andere Leute Parknöllchen, er schreibt mit spitzer Zunge für etablierte Marken und bietet mit seinen Texten auch kleinen Marken eine große Bühne. Also schnall dich an, das hier wird inspirierend, frech und sehr hasig. Martin, hat schon mal jemand mit deinem Nachnamen dieses Wortspiel gemacht? Hasig?
Ja, aber ich glaube, da gibt es in Österreich ein anderes. Ich glaube, das heißt, ist die Haas Martin und Haas heißt heiß sozusagen. Aber ich weiß auch, der Ursprung vom Namen kommt aus dem Niederländischen. Haas ist der Hase, ja.
Da kann man viele lustige Wortspiele machen, doch bevor wir da einsteigen, magst du uns ein bisschen erzählen, wer bist du, was machst du, warum machst du, was du tust? Gib mal gerne so ein bisschen Haas-Feeling rein.
Ich glaube, du hast mich gerade schon besser vorgestellt, was sehr charmant ist, als ich das jetzt selbst könnte. Nur ganz kurz, ich bin Martin Haas, ich komme aus Österreich und arbeite als freier Texter und Konzeptionist und bin jetzt im zweiten Jahr meiner Selbstständigkeit. Ich arbeite für Agenturen, habe ein paar Kunden, die ich direkt betreue, aber dazu später dann gerne mehr.
Im zweiten Jahr deiner Selbstständigkeit, wenn ich so auf deine Website gehe, würde ich denken, okay, der Typ ist seit 10 Jahren am Markt, weil das wirkt sehr etabliert. Du hast auch ein sehr vielfältiges Portfolio und ich glaube, hat auch einen sehr, sehr coolen Kundenkreis. Und da würde ich heute gerne mal mit dir so ein bisschen reinzoomen. Ich hatte mir überlegt, vielleicht sprechen wir so über 3 absolute Lieblingsprojekte, die du mal getextet hast, dass wir da so ein bisschen reinzoomen. Was sind so deine Highlights? Was sind das für Marken, was hast du da gemacht und schauen später auch noch rein, wie du das Ganze machst.
Sehr gerne. Genau, ich habe mir 3 Texte mitgenommen heute und ehrlich gesagt, es war gar nicht so einfach, weil irgendwie vergisst man im Laufe der Zeit immer wieder die Sachen, aber darum ist es ein schöner Anlass, eben der Podcast, wenn man sich die Sachen dann wieder in Erinnerung ein bisschen ruft. Zum ersten Projekt, da muss ich jetzt ein bisschen ausholen, aber das Gute ist, wir haben noch Zeit und die Zuschauer können doppelte Geschwindigkeit machen, sonst. Genau, mein erstes Projekt, das ich vorstellen möchte, entstand in meinem Praktikum. Ich habe eine Ausbildung eigentlich zum Grafikdesigner gemacht an der Höheren Technischen Lernstalt für Grafik- und Kommunikationsdesign. HTL heißt das in Österreich. Ich glaube, das gibt es in Deutschland in dieser Form nicht so. An der HTL in den ersten 2 Jahren haben wir eigentlich fast nur gezeichnet. Und da habe ich dann schnell bemerkt, okay, ich bin im Vergleich zu den Mitschülern eigentlich ziemlich schlecht darin. Deswegen war ich dann froh, wie wir im dritten Jahr dann mit dem Laptop arbeiten konnten. Da habe ich dann die Zeichenmappe zu Hause gelassen und habe dann eben geschaut, dass ich eher layoute, aber auch beim Grafikdesign bin ich drauf gekommen, okay, da bin ich nicht der Beste. Was mich früher da schon interessiert hat, viel mehr als wie Grafikdesign, ist eben Werbung. Und ich habe dann einfach früh geschaut, dass ich coole Werbungen zusammenschaue, Sachen, was andere Agenturen machen, habe Plakatkampagnen gesammelt für mich zur Inspiration. Und vor allem Headlines und Texte haben mich immer schon interessiert. Und gleichzeitig habe ich dann das nächste Problem gehabt, weil ich war auch schlecht im Aufsatzschreiben und in Rechtschreibung und dachte, okay, Texte kann ich auch nicht werden. Ja, aber irgendwie habe ich einen Plan eben dann suchen müssen, was ich mache. Und der Tipp, den ich oft gehört habe, ist, viel lesen einfach, dann wird auch die Rechtschreibung so besser. Aber das war wieder ein Problem, weil ich habe nicht so gern gelesen. Es war schnell abgelenkt irgendwie in meinem Kopf oder gelangweilt von Texten. Deswegen habe ich mir dann gedacht, okay, das muss ich irgendwie besser machen. Einmal in der Woche haben wir die österreichische Tageszeitung Der Standard geholt. Aber jetzt weniger wegen der Berichte, sondern wegen der Werbung. Denn jeden Samstag war auf der Titelseite von der vom Standard Werbung von Mercedes-Benz. Und die war jede Woche neu. Und jede Woche anders, also wirklich sehr kreativ und die Anzeigen haben auch den CCA fast jedes Jahr gewonnen. Das ist der kleine Bruder vom ADC in Deutschland. Und die kleinen Meisterwerke haben Eckfeld-Anzeigen geheißen und die sind von meiner damaligen Lieblingsagentur Jungformat an der Donau, also in Wien, entstanden. Genau, und jetzt hatte ich irgendwie so ein Ziel, sowas wie die Eckfeldanzeigen möchte ich irgendwann mal machen. Dann war die Schule vorbei und ich musste Zivildienst leisten. Es ist 9 Monate in Österreich und da hatte ich extrem viel Zeit. Und früher war es so bei den großen Agenturen, vielleicht ist es sogar immer noch so, dass es für Texte so einen eigenen Copy-Test gegeben hat, also mit 5 bis 8 Aufgaben aus den verschiedenen Bereichen. Und nachdem ich so viel Zeit gehabt habe in meinem Zivildienst, habe ich sicher 3 bis 4 Copy-Tests gemacht von den verschiedenen Agenturen. Jungformat, Demna Merlecheck ist auch in Österreich sehr groß. Genau, dann habe ich die einfach abgeschickt, weil ich habe mir gedacht, okay, verlieren kann ich nichts. Meine Erwartung war relativ gering, ehrlich gesagt. Aber weil ich eben 0 Erfahrung gehabt habe in der Schule, haben wir das Texten nicht gelernt. Wir hatten nur Deutsch mit Aufsatzschreiben. Da war ich, wie gesagt, schlecht, weil langweilige Aufsätze irgendwie, das ist mir nicht gelegen. Aber wie es dann der Zufall wollte, habe ich dann echt ein Vorstellungsgespräch bei Jungformat bekommen, eben bei meiner Lieblingsagentur. Und der CD hat beim Vorstellungsgespräch dann gefragt, ob ich Text oder Grafik machen möchte, weil ich mich eben als Texter beworben habe. Grafik wäre wahrscheinlich aufgrund von meiner Ausbildung naheliegender gewesen. Und ich habe dann gesagt, nein, ich möchte Text machen, weil ich es eben probieren wollte. Ja, und dann bin ich eben aufgenommen worden und wie es der Zufall wollte, bin ich dann auch genau in dem Team gelandet bei Jungformat, die eben für Mercedes-Benz für die Eckfeldanzeigen im Standard zuständig waren. Ich war dann ziemlich motiviert und habe dann gleich losgelegt, Ideen geliefert, getextet und in den 3 Monaten, wie ich dort war, habe ich sicher an die 40 Ideen grob präsentiert und es wurden wirklich alle abgeschossen, also intern schon. Und genau, zwischendurch hatte ich dann schon immer wieder so kleine Erfolgsmomente, wo es um andere Kundenprojekte ging, aber irgendwie bei Mercedes wollte es nichts werden. Und eines Tages haben wir sie wieder zusammengesetzt, also in der Runde, und haben eben die Ideen präsentiert und ausgetauscht. Und ich erinnere mich nur, wie meine CD damals so ein riesiges Hackerl unter einer Idee von mir gesetzt hat und dann haben wir gedacht, jetzt habe ich es geschafft.
Krass. Also so eine ganz klassische, wie man das so hört, so der strapaziöse Alltag aus Agenturen. Ich meine, ich hatte hier einmal eine Podcast-Folge zu dem Buch von Jeremy von Matt, ne? Die ist auch schon ein paar Monate her. Hast du damals den Jeremy auch persönlich kennengelernt? Treibt er sich noch so in der Agentur rum?
Ich war ja in Wien und ich, also in der Zeit war er nie in Wien auf jeden Fall und ich schätze, er war wahrscheinlich in Summe selten in Wien, weil gibt es in ganz Europa so viele Standorte. Und ich würde sagen, Wien war eigentlich so ganz losgelöst. Also Mercedes hat sich die Jungformat-Gruppe schon geteilt. Also wir waren zuständig für Mercedes Österreich eben. Die Deutschen haben Mercedes Deutschland und wahrscheinlich nur andere Länder gemacht. Aber das waren eigentlich komplett verschiedene Projekte. Es gab immer einmal in der Woche so, ich glaube, es war Montag in der Früh, so ein Austausch, wo man sich dann die Star-Projekte von den anderen Agenturen so angeschaut hat und so. Dass man schon ein bisschen weiß, was die anderen so machen, aber grundsätzlich, das war ganz eigen und Jungformat, das waren sicher, weiß ich nicht, auch 100 Leute in Wien, schätze ich, also das war schon relativ groß für den einen Standort.
Okay, du scheinst ja auch da mit deinem Copy-Test dann damals da sehr gut Eindruck hinterlassen zu haben. Wie fühlt sich das denn dann so an, wenn du sagst, du präsentierst 40 wahrscheinlich sehr, sehr leckere Headlines aus deiner Perspektive für Mercedes und du kriegst eine Watsche, eine Ohrfeige nach der anderen? Ist das dann so, was macht das mit dir?
Ich habe schon vorher gehört, dass es sehr streng ist, darum war ich jetzt, glaube ich, nicht sehr überrascht und sie haben es vom Team her trotzdem so geschafft, dass man motiviert bleibt und dass man hohe Ziele sich setzt und das schafft. Also ich würde schon sagen, dass ich motiviert geblieben bin. So, das haben sie auf jeden Fall geschafft. Nur meine Erfolgsrate war dann für mich selbst einfach zu gering. Also sie haben dann gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, fix anzufangen als Junior-Texter dann eben. Und da habe ich dann entschieden, nein, das möchte ich nicht, weil eben als Praktikant habe ich ehrlich gesagt auch weniger Stunden gemacht als die Mitarbeiter, die fix angestellt waren. Also das war ein Grund. Und ich dachte mir, ich bin einfach noch nicht gut genug und deswegen habe ich dann im nächsten Schritt entschieden, ich möchte wieder Grafik machen und bin dann eben zurück nach Linz gegangen, wo ich auch zur Schule gegangen bin.
Okay, und wenn sie dir das angeboten haben, da war da offensichtlich irgendetwas in dir, was schon ganz gut läuft, weil ich weiß von anderen Kolleginnen und Kollegen aus der Welt, ne, dass es lange dauert, bis du so eine Maschine wirst, von der man halt einfach irgendwie jede Headline nimmt, weil ich glaube, das ist halt auch irgendwo Standard, dass wir viel, viel Masse produzieren, weil sich da irgendwo dann die Klasse zwischen den Zeilen versteckt. Und wenn wir halt lange auf einem Projekt arbeiten, ich glaube, wenn ich mich jeden Tag mit Mercedes beschäftigen würde, irgendwann fällt mir vor lauter Mercedes kaum mehr was ein, oder?
Ja, wahrscheinlich. Also ich war 3 Monate, von dem her war das schon ein überschaubarer Zeitraum. Aber ich glaube wirklich, wenn man, und ich habe Kollegen gehabt, die haben gesagt, so, sie sind jetzt im 2. Jahr dabei und jedes Jahr kommen dann trotzdem wieder die gleichen Themen und du musst aufs Neue was überlegen. Ich meine, das ist eigentlich nicht nur bei Mercedes so, sondern eigentlich bei jedem Kunden, den man über mehrere Jahre betreut. Man muss sich immer wieder was Neues, Cooles einfallen lassen. Also das ist natürlich die Aufgabe von unserem Job.
Und ging es da noch weiter? Ich habe dich jetzt eben kurz unterbrochen, bevor es darum ging, dass du einen Treffer gelandet hast, einen Volltreffer bei einem Projekt.
Genau, also es ging weiter, aber eigentlich war das eben dann kurz vorm Ende von meinem Praktikum. Das heißt, ich wusste, okay, intern, die Idee wurde abgesegnet, aber ich habe noch nicht gewusst, ob es dem Kunden gefällt. So, jetzt habe ich dann wieder das Gleiche gemacht wie in meiner Schulzeit. Ich habe wieder jeden Samstag so den Standort gekauft und habe Woche für Woche geschaut, ob vielleicht die Idee jetzt wirklich auf der Titelseite dann war. Und irgendwann war es dann wirklich soweit und dann habe ich mich natürlich gefreut. Die Headline war dazu mal das Tracker Nasan Matancantabas und die Copy für mehr Unterhaltung in der A-Klasse, das Surround-Sound-System so und so von Mercedes-Benz, genau.
Die kenne ich sogar. Die habe ich schon mal irgendwo gesehen, irgendwo gelesen. Vielleicht werden die auch manchmal recycelt, dass man die dann nochmal irgendwie an anderer Stelle druckt. Aber wir könnten jetzt sagen, so, um das werbemäßig gut zu verkaufen, du hast dich bei der Agentur Jung von Matt beworben, wurdest direkt angenommen unter wahrscheinlich tausenden Bewerberinnen und Bewerbern. Und dann warst du 3 Monate da, hast jede Menge getextet für exklusive Marken wie Mercedes und auf dem Höhepunkt deiner Karriere bist du dann ausgestiegen, weil du gemerkt hast, okay, es gibt da draußen noch mehr. Das wäre die Art und Weise, wie ich die Geschichte erzählen würde.
Ja, das stimmt. Also auch also im Nachhinein, wie ich vorher schon gesagt habe, man vergisst, man arbeitet sehr viel und für verschiedene Kunden und im Laufe der Zeit vergisst man einfach die Sachen, die man geschafft hat. Und deswegen ist es cool, sich immer wieder zu erinnern und einfach seine Erfolge wieder aufleben zu lassen. Und deswegen habe ich gedacht, diesmal, ich nehme wirklich ein bewusst sehr altes Beispiel mit, damit ich nicht nur aktuelle Projekte präsentiere, genau.
Und ich finde auch schön diese Lektion, die dahinter steckt, denn ich kenne das, ich war ja als Marketing-Manager und Brand-Manager 5 Jahre in einem Energiekonzern. Das heißt, da Gas, Wasser, Strom verkaufen, das kann richtig lustig sein. Also wir haben damals halt auch wilde Kniffe gehabt. Wir haben damals zum Beispiel dem Ökostrom so einen Duft gegeben und haben dann mit Duftlackveredelungen auf Flyern experimentiert und so. Das heißt, du konntest den Öko im Strom auch wirklich riechen. Und das hat schon Spaß gemacht, also die Dinge mal ganz neu zu denken. Nur irgendwann, ja, fällt dir auch zum Strom weniger ein. Beim Gas ist sowieso schwierig mit Wortwitzen, weil das kann leicht in eine falsche Richtung kippen. Habe ich viel getextet und vieles selbst verworfen. Und deswegen mag ich das halt heute einfach mehr. Ne? Also als ich als Freelancer für mehrere Agenturen gearbeitet habe, habe ich es geliebt, dass halt immer wieder neue Kunden reinkamen und ich dann als Konzeptioner, als Texter immer wieder von einem Projekt zum anderen gesprungen bin. Ich war immer so die Initialzündung. Na, wenn es losging, der Kunde neu war, dann war ich mit dabei und wenn es dann so ins Regelgeschäft überging, bin ich zum nächsten gehoppt und das fand ich halt einfach schön, verschiedene Welten kennenzulernen und das hat mein Gehirn dann auch immer wieder stimuliert. Wie kam es denn bei dir zum zweiten Projekt? Jetzt bin ich neugierig, was da als nächstes kommt.
Genau, das zweite Projekt, also wie gesagt, ich habe dann eben als Texter aufgehört und habe dann als Grafiker in Linz bei einer Agentur, Lunik 2, also auch eine sehr große Agentur, angefangen. Und bei Lunik 2 kommt jetzt eben die zweite Referenz, die ich vorstellen möchte. Vielleicht kurz zur Geschichte. In Summe war ich 7 Jahre bei der Agentur, angefangen als Grafiker. Ich bin dann Junior Art Director relativ schnell geworden und dann aber wieder mehr in Richtung Text. Also ich habe dann schon gemerkt, okay, in der Agentur hatten wir wenig Texte eigentlich und deswegen war das dann eigentlich für mich cool, dass ich in der Richtung wieder mehr machen konnte und war dann Junior CD, also hauptsächlich für Text und Konzept. Und habe da dann hatte da einen Hauptkunden, das war Marie. Das kennt in Deutschland keiner, weil in Deutschland heißt die Marke Gysi, also das ist die Schwestermarke. Marie produziert Papers und vertreibt Actifilter fürs Kiffen. Und mit Marie haben wir auch einige Werbepreise gewonnen, aber dazu später mehr, weil beim zweiten Projekt möchte ich noch was von Lunik 2, so ein internes Projekt, vorstellen. Eben wie gesagt, ich war 7 Jahre und im verflixten 7. Jahr bei Lunik habe ich dann irgendwie gemerkt, okay, ich möchte was anderes und habe dann entschieden, ich möchte zu Marie ins Marketing direkt wechseln. Da war ich sozusagen dann das erste Mal auf Kundenseite. Aber bevor ich ging, habe ich meine Kolleginnen bei Lunik nochmal ein bisschen geärgert, weil wir haben jedes Jahr so ein Weihnachtsmailing an unsere Kunden ausgeschickt, die ganz klassisch für Werbeagenturen. Und da habe ich mir was Besonderes einfallen lassen. Wir haben so alte Schallplatten recycelt und haben da groß drauf geschrieben, Lasty Christmas. Also wie Last Christmas, nur mit Umlaut A-Punkten und IG, so Last Lasty Christmas. Und auf der Schallplatte war ein QR-Code aufgedruckt und der führte zu einer Landingpage. Und auf der Landingpage war ein Button und mit dem Button konnte man den Plattenspieler bei uns in der Agentur abspielen lassen und dann spielte natürlich Last Christmas. Und der Song rannte dann fast in Dauerschleife, also Tag und Nacht eigentlich. Und über einen Livestream konnten die Zuseher auf der Website dann immer den Plattenspieler beim Spielen zusehen. Und das Ganze war dann auch noch verknüpft mit einer gemeinnützigen, mit einer Spendenaktion für gemeinnützige Organisation. Ich weiß gar nicht mehr, aber pro Stunde ist ein bestimmter Betrag gespendet worden. Mitarbeiter des Monats war ich dann im Dezember nicht, aber das war mir egal, weil ich war dann kurz drauf weg.
Okay, das ist dann wirklich der Grinch für die eigene Agentur, denen nochmal schön das Weihnachten vermiesen. Das fand ich witzig, das zeigt halt auch den Leuten, sie können was damit anfangen. Du aktivierst quasi so das kleine Teufelchen in deiner Zielgruppe, dass sie euch damit ja gehörig auf die Nerven gehen können. Das finde ich spannend. Ist niemand auf die Idee gekommen, so eine alte recycelte Schallplatte dann selbst aufzulegen? Weil der Plattenspieler ist ja heute fast wieder in jedem zweiten Wohnzimmer.
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also es waren wirklich, ich weiß nicht, ob wir es damals dann irgendwie zerstört haben, dass man es nicht mehr verwenden kann, aber ich glaube eigentlich nicht. Ich glaube, wir haben wirklich die alten genommen und dann in der Mitte so einen Aufkleber mit dem Link dann draufgeklebt.
Ja, das ist so die Magie, halt auch einfach in den kleinen Dingen. Na, ich weiß, dass für viele Unternehmen halt einfach diese Weihnachtskarten und diese Grüße und so einfach so ein lästiges Übel sind. Das muss dann irgendwie noch so sein. Und dann kommt häufig, ne, ach, können wir nicht das von letztem Jahr recyceln oder von vor 2 Jahren? Und da halt einfach noch eine gute, pfiffige Idee mit reinzubringen, das hebt dich auf jeden Fall ab vom Rest der Weihnachtsgrüße. Und ich glaube, das Format ist auch spannend, weil, ne, das so ein Schallplattenformat kriegt man nicht alle Tage.
Genau, wir haben da wirklich geschaut, das relativ groß aufzuziehen. Also auch mit dem Livestream, das war natürlich dann viel Vorbereitungszeit, aber es haben alle mitgeholfen. Und in Wahrheit haben sie es sehr lustig gefunden, auch wenn es ein bisschen nervig war dann.
Cool, cool. Und dann gab es jetzt die Marie.
Genau.
Ich verfolge deine Arbeit ja auch und ich finde halt schon, du denkst stellenweise sehr visuell, was Text angeht. Ich kenne halt auch so Leute, die Texter, die irgendwie Headlines texten, die 25 Wörter haben und dann denke ich manchmal, okay, da fehlt gerade so ein bisschen Gespür für Ästhetik das macht halt einfach keinen Spaß, so ein Riesending zu haben. Und bei dir merkt man, dass du halt auf jedes Wort schaust, dass das auch manchmal sieht das sehr hübsch aus in den meisten Fällen und das klingt auch noch gut. Und ich glaube, bei Marie hast du so ein paar Volltreffer gelandet, oder?
Genau, vielleicht auf das nochmal zurück. Ich war letzte Woche oder vor 2 Wochen in meiner alten Schule und habe da eben bei dem Grafiker einen Vortrag gemacht, eben auch zum Thema Texten. Und da habe ich ihnen auch gesagt, sie haben den Vorteil als Grafiker damit, dass sie sehen, was schön läuft. Das heißt, wenn sie eine Headline schreiben können, sie sagen, okay, eigentlich läuft das jetzt grafisch wirklich schier, dann können sie es noch ein bisschen umtexten, vielleicht das optisch dann sogar noch hinhaut. Also den Vorteil hat man natürlich, wenn man ein bisschen Grafik-Hintergrund und Grafikausbildung hat, genau.
Hatte ich auch manche Male bei Themen, wo halt einfach auf einem Plakat eine zweizeilige Headline drauf stand, ne, und die Schriftgröße ist halt fest vorgegeben vom Design Guide des Unternehmens. Und dann hieß es manchmal, ja, okay, hier ist noch ein Wort zu viel oder einfach nur eine Silbe. Und dann sitzt du da als Texter und feilst hin und her. Und ich finde halt gerade, dass das so diese kreativen Beschränkungen, diese kreativen Fesseln, die haben mich dann immer so zur Höchstleistung angetrieben, wenn ich dachte, Mensch, die Headline ist so gut, nur sie hat eine Silbe zu viel oder drei Buchstaben, und dann nochmal auf andere Ideen kommen. Häufig wird es dann besser, wenn halt die Eingrenzungen immer größer sind. Und das kann nervig sein, kann aber auch ja, dich zu Höchstleistungen antreiben. Ne?
Genau, und dann kommen wir jetzt zum dritten und letzten Projekt, und das sind eben die Marie Papers. Ich habe, wie gesagt, jetzt dann im Marketing bei Marie direkt angefangen. Ich wollte einfach. Als Agentur haben wir schon relativ oder sehr viel für Marie gemacht sozusagen, aber irgendwie noch nicht alles. Ein paar Sachen wurden noch intern selbst gemacht, und ich wollte irgendwie, dass die Marke als Ganzes stimmig ist, und deswegen habe ich gedacht, ich glaube, ich muss auf Kundenseite sein, damit ich das verändern kann. Und das Besondere an den Papers von Marie ist, dass sie in Österreich produziert werden. Eben auch für die Schwestermarken Gizeh und Mascotte, also das ist ein Unternehmen sozusagen. Und über 70 Millionen Papers laufen pro Tag von Band. Also das ist richtig viel. Und in 80 Länder werden es geliefert. Aber bei Marie ist das Besondere, Marie ist wirklich nur für Österreich sozusagen. Und weil wir bei Marie relativ viel gemacht haben in den letzten fast 10 Jahren, schaue ich, dass ich das jetzt ein bisschen kompakt zusammenfasse.
Ich würde noch einmal kurz das, was du Papers nennst, Wie nennt man das jetzt hier so im deutschen Raum? Sind das irgendwie so Blättchen zum Selbstdrehen oder so?
Genau, in Deutschland sagt ihr Blättchen, in Österreich sagen wir dazu Wurzelpapier. Also Wutkuchen ist das Drehen sozusagen.
Ich habe das nämlich, ich habe ja auch eine lange Zeit geraucht, als ich so Student war, so ganz klassisch. Und dann war in einer Zeit lang war das Geld echt knapp. Und da habe ich auch damit begonnen, selbst zu drehen und sowas. Und weiß, was das für eine Kunst ist. Ich habe es dann aber irgendwann gelassen und mehr Geld gespart für echte Zigaretten. Und deswegen, also es ist halt ein Nischenprodukt. Nur es ist halt auch etwas, wo ich glaube, da kannst du dich halt auch kreativ wild austoben. Weil es ist jetzt kein Produkt, das irgendwie Glanz und Glorie hat, dass irgendwie einen wilden Ruf zu verlieren hat oder so, ne? Und ich glaube eher eine Zielgruppe, die auch für viele Scherze zu haben ist. Ne?
Genau, und wir hatten den Vorteil mit Marie. Marie war in Österreich vergleichsweise noch unbekannt. Gizeh war zu dem Zeitpunkt schon größer, war in verschiedenen Ländern. Das war schon eine mehr etablierte Marke. Das heißt, die hatten eben eher das Problem, den Ruf zu verlieren, und den hatten wir nicht. Deswegen konnten wir da ziemlich reinfetzen. Genau. Das erste Projekt von Marie, das heißt Marie goes Hollywood. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber es in der Silvesternacht 2017, ich habe nochmal nachgeschaut, wurde der Hollywood-Schriftzug in Hollywood geändert. Also irgendwelche Menschen sind da drauf gekettet und haben das in Los Angeles so beklebt, und dann hat es Hollywood halt für einen Tag geheißen. Und das ging damals gut eigentlich durch die Medien. Und weil wir in unserer Kampagne immer mit dem Österreich-Bezug spielen, habe ich Orte in Österreich rausgesucht, die wir dann in einer Nacht- und viel Nebelaktion in einzelne, wo wir die einzelnen Ortstafeln dann leicht geändert haben. So wurde zum Beispiel aus Breitenstein wurde Breitzein oder Aschach an der Donau, Haschach an der Donau, oder Bischofshofen wurde zu Bischofsofen. Und das haben wir dann natürlich auf Social Media gepostet, also das war sozusagen das Ziel. Und ich glaube, in Summe haben wir echt so 20 Ortstafeln da relativ schnell, also ich glaube wirklich innerhalb von 2-3 Tagen eben da gemacht. Und die Postings waren, glaube ich, bis heute sogar noch die erfolgreichsten von der Reichweite her, was wir bis jetzt gehabt haben. Und grundsätzlich haben wir nämlich so ein bisschen das Problem bei Marie, Problem ist es irgendwie vielleicht auch nachvollziehbar, wir können auf Meta keine bezahlte Werbung machen. Also wir können normal posten, aber wegen Rauchzubehör eben keine bezahlte Werbung machen. Und deswegen müssen wir mal schauen, dass wir Social-Media-Aktionen machen, die ein bisschen auffallen, vielleicht so leicht viral gehen und so, damit wir eben die Reichweite bekommen. Oder einmal haben wir ein Gewinnspiel gemacht, und da haben wir gesagt, okay, wir haben da schon ganz gute Fanbase gehabt und haben gesagt, okay, ich glaube, die Fans sind motiviert mitzumachen und haben gesagt, wir machen jetzt das komplizierteste Gewinnspiel der Welt. Und die Aufgabe war, dass die Fans uns innerhalb von einer Stunde eine Faxnachricht schicken mussten. Und wir haben das Fax, also wir haben ein Faxgerät gehabt und haben einen Livestream auf Social Media gestreamt. Und genau, dann hat man gesehen, wenn ein Fax rauskommt. Und wir haben ein zweites Faxgerät heimlich besorgt, damit wir so Fake-Fax abschicken können, was dann beim anderen rauskommt. Damit sie ja irgendwas tut im Livestream, weil sonst wäre es irgendwie zu langweilig gewesen. Aber es ist dann, sind dann, ich glaube, 21 echte Fax-Nachrichten gekommen und wir haben die Fakes dann gar nicht gebraucht. Also keine Ahnung, wie die Leute dann so schnell irgendwie ein Faxgerät bei der Hand hatten und uns da was schicken konnten. Aber das war echt irgendwie sehr cool, dass das so funktioniert hat.
Ich glaube, die kamen dann alle aus Deutschland, ne? Weil Deutschland ist ja bekannt dafür, dass es noch viele Faxgeräte gibt. Ich glaube auch, wahrscheinlich ist es in Österreich, gibt es deren genau noch so viele. Und ich glaube, ganz zu Beginn, als die Innovation kam, ne, damals noch mit dem 56K-Modem, konntest du auch über Windows einen Fax verschicken. Ich weiß jetzt nicht, wenn ich das an meinem Apple-PC hier machen wollen würde, wüsste ich nicht, wie ich einen Fax verschicken sollte. Ich glaube nicht, dass es das noch gibt.
Ja, ich wüsste es auch nicht. Aber ich glaube auch, dass manche vielleicht wirklich, also manche waren handgeschrieben, da glaube ich schon, dass wirklich wo eingescannt werden musste oder so, keine Ahnung, und manche waren so computergeschrieben, ich glaube auch, das waren dann wahrscheinlich welche, die über einen Server oder so gelaufen sind.
Ich stelle mir das gerade echt cool vor, also den Fax als Werbegimmick zu nutzen. Ich hatte hier mal so eine gelbe Schreibmaschine, die hat mir ein Kunde von mir geschenkt. Und und so ein Faxgerät, ich meine, viele kennen das noch. Auch diese, wir hatten früher so eins mit so einer Papierrolle drin, wo das dann so eingebrannt wurde und dann musstest du das so abreißen. Dann war das wie so eine Rolle, ne? Die musstest du so aufhalten, um das zu lesen, das war halt schon noch ein ganz anderes haptisches Erlebnis. Das fehlt mir schon so ein bisschen. Das roch auch immer so ganz besonders, wenn das Fax dann so eingebrannt wurde. Eigentlich schade, dass es das nicht mehr gibt. Vielleicht erlebt das irgendwann so ein Revival wie die Schallplatte jetzt.
Ja, genau. Ja, ich kann mich auch erinnern. Ich glaube, meine Eltern hatten früher auch auf jeden Fall ein Faxgerät. Ich glaube, nicht mehr lange, aber ich kann mich erinnern, dass auch eines bei uns zu Hause stand. Genau. Und dann gibt's von Marie noch ein kleines Schwesterchen, das ist die Rosemarie. Das ist die jüngere, provokantere Schwester von Marie. Und das Besondere an ihr, sie hat rosa Papers. Und wir haben sie so als Botschafterin der LGBTIQ+-Community positioniert. Wir haben da zum Beispiel Sex-Positive-Partys gesponsert oder Homo-Partys. Und einmal, das war im April vorletzten Jahres, haben wir ihr einen eigenen OnlyFans-Account erstellt und kurze Stop-Motion-Videos gemacht, wo sie sich an der Stange räkelt oder im BDSM-Keller andere Papers auspeitscht. Und ja, es war sehr lustig. Und kurz darauf wurde ich dann gekündigt. Na, Scherz.
Das ist das Schöne, ne? Wenn du, also auch für so Texterinnen und Texter, ich habe da auch zuletzt mit dem Michael Matthias auch drüber gesprochen, der war auch hier bei mir im Podcast, wo es darum ging, dass du mutige Ideen natürlich entwickeln kannst, doch es braucht auch immer auf Markenseite, auf Unternehmensseite den Mut, die Sachen auch zu veröffentlichen. Und wenn wir jetzt denken, du hast für Mercedes geschrieben, das ist natürlich eine ganz andere Tonalität, es ist eine ganz andere Art zu kommunizieren und bis da jetzt, wo wir jetzt sind mit diesen Blättchen, das ist natürlich eine ganz andere Welt und die Marke hat eine ganz andere Persönlichkeit. Und da die Texte oder dir die Kunden rauszusuchen, die auch für dich passen, wo du dich am meisten austoben kannst, ich glaube, das ist der größte Segen, wenn wir Texte schreiben, dass wir für solche Unternehmen schreiben, die halt auch mit uns in Resonanz gehen und halt auch die Dinge mittragen, die aus unserem Hirn rauskommen.
Genau, das ist halt so ganz was Richtiges. Ich glaube, ich hatte in dieser Hinsicht extrem viel Glück einfach, weil wenn ich Marie nicht als Kunde gehabt hätte, hätte ich die ganzen coolen Sachen wahrscheinlich nie umsetzen können. Und jetzt ist natürlich für mich gut, ich habe die als Referenzen, andere Kunden, die auch ähnlich mutig sind, sehen das jetzt und wollen, sagen dann oft so, in die Richtung vielleicht nicht ganz so mutig teilweise, aber es ist auf jeden Fall cool, dass ich eben den Kunden habe, für den ich wirklich da immer eher ausgefallene Sachen machen kann, würde ich sagen.
Und dann hast du dich ja auf gewisse Art und Weise damit positioniert, ne, dass halt Leute zu dir kommen, die das halt mögen, so frech, vielleicht rotzfrech oder zumindest mal einfach mutig so vom Mainstream ausscheren. Und ich glaube, gerade in so KI-Zeiten, wo alles so generisch, langweilig und platt und maschinell und seelenlos klingt, ist das etwas, das tut halt einfach gut. Also mir tut das gut, wenn ich so eine Werbung sehe oder halt auch einfach mal Sätze, Worte, wo ich sehe, da ist halt jemand rausgebrochen aus dem ganzen langweiligen Strudel. Und ich glaube, das wird immer wertvoller.
Ja, und ja, kurz darauf habe ich mich eben selbstständig gemacht. Also wie gesagt, im zweiten Jahr von der Selbstständigkeit bin ich jetzt. Und das Gute ist, ich kann Marie jetzt weiterhin betreuen. Also jetzt als externer Texter und Konzeptionist arbeite ich noch für sie, aber eben auch für andere Marken oder andere Agenturen. Genau. Und das aktuellste Projekt, was wir jetzt mit Marie, und dann bin ich es eigentlich schon wieder, haben, ist, Marie macht jetzt Munchies, die heißen Gönnung bei Marie. Und hier spielen wir auch mit dem halbkriminellen Image der Marke, weil Kiffen im Vergleich zu Deutschland ist in Österreich eben noch nicht legal. Und Munchies sind eben, wer es nicht weiß, so Snacks für nach dem Heißhunger, also nach dem Kiffen, also für den Heißhunger nach dem Kiffen.
Ich glaube, in Deutschland, ich weiß nicht, ob das jetzt schon, man hat davon gesprochen, dass das legalisiert sein soll, aber ich war jetzt dieses Jahr in Kanada, da hattest du wirklich an jeder Ecke so einen Marihuana-Shop und konntest, na, das war halt komplett normal da, aber das haben wir jetzt in Deutschland noch nicht. Also ich bin jetzt nicht auf dem Laufenden, ob, aber ich glaube, es gäbe schon längst einen Marihuana-Shop nach dem anderen, wenn es wirklich so erlaubt wäre. Deswegen, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das auf dem aktuellen Stand schon so durch ist, aber es war auf dem Weg. Ja.
Ja, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das jetzt 100%ig stimmt, was ich sage, aber es ist legal, aber du musst so ein Teil von so einem Verein sein. Ich glaube, Social Clubs, glaube ich, nennen sich die. Und wenn du da Teil davon bist, dann kannst du dort das Gras kaufen. Das heißt, es gibt jetzt nicht so Shops, wo man einfach reingehen kauft, sondern es gibt so diese kleine Hürde. Ich glaube, das haben sie einfach zur Sicherheit noch mit eingebaut. Genau. Und eben die Munchies, wir haben hier eben mit dem halbkriminellen Image so ein bisschen gespielt. Also eine der Headlines lautet zum Beispiel der neue heiße Scheiß am Schwarzmarkt oder unsere neueste Schmuggelware. Und mit unserer Videoagentur Palt Media haben wir auch kurze Videos erstellt, wo jemand eben versucht, Munchies von Marie ins Gefängnis zu schmuggeln. Und zeitgleich haben wir dann rund ums Gefängnis in Graz alle Plakatwände gebucht und haben es war wirklich cool, am Gefängnisrand entlang waren so Plakatwände und die konnte man buchen. Und da haben wir eben dann auch die Plakate mit unseren Sprüchen dann bespielt, zum Beispiel unser V-Mann bestätigt, 100% vegan oder Haftbefehl schmackhaft. Genau, das war sehr, sehr cool und das Produkt ist jetzt relativ neu. Erst im Sommer haben wir damit gestartet. Da bin ich jetzt schon sehr gespannt, wie sich das dann entwickelt, auch in die Verkaufszahlen, wie sich das dann umschlägt.
Der neue heiße Scheiß am Schmatzmarkt. Das wären ja so Dinge, die, also sowas bringt mein Herz zum Lächeln, weil das halt auch voll in die Genusswelt reinkommt und mit der Gönnung und so, das ist halt alles meine Welt. Und wo ich denke, ja, das brauche ich, aber was ist das jetzt überhaupt? Das wusste ich jetzt noch gar nicht. Also das resoniert sehr, sehr stark mit mir und das ist halt die Magie. Wenn du so einen gewissen Ton triffst, dann fängst du sofort die Leute ein, die das cool finden und dann geht's halt nur noch in zweiter Linie um das Produkt, weil die Leute es halt einfach cool finden, was du da machst, wie du kommunizierst und dann sofort auf einer Wellenlänge mit dir sind. Na cool.
Ja. Genau, jetzt habe ich eh relativ viel geredet. Normalerweise rede ich den ganzen Tag nicht so viel, aber jetzt lasse ich dir wieder.
Ich finde das spannend, weil ich kenne dich ja nur aus der geschriebenen Form. Und wenn ich das jetzt so deuten würde, wenn ich jetzt so sagen würde, wer steckt dahinter, dann würde ich sagen, boah, das muss so ein Typ sein, wahrscheinlich irgendwie andauernd irgendwie so ein Zahnstocher im Mund und dann trägt die ganze Zeit Lederjacke und haut so einen wilden Spruch nach dem anderen raus. Und das merke ich jetzt so bei dir, du wirkst normal und das ist vielleicht so ein Blick in deine wilde Innenwelt, was da als Text rauskommt. Das wäre jetzt etwas, was ich spannend finden würde, so einen kleinen Einblick in dein Hirn zu bekommen. Also wie gehst du vor, wenn du so ein neues Projekt startest, wenn du weißt, da sind jetzt die Erwartungen, dass ich da freche, wilde Headlines rausbringe? Hast du so ein paar Denkwege, die dich zuverlässig zu deinen genialen Ideen führen?
Ich versuche es zu beschreiben, aber ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Schauen wir mal. Genau, aber zum einen Punkt vielleicht noch. Ja, also ich kann selbst nicht mal wurzeln, also Papers drehen sozusagen. Also ich habe es bis heute nicht gelernt, weil ich irgendwie zu botschert bin. Aber es ist drum, man muss sich einfach auf den Kunden drauf einstellen und für den dann arbeiten. Genau, und wie mache ich das? Grundsätzlich, wenn ich ein Briefing bekomme, schlafe ich gerne mal eine Nacht drüber. Ich habe mal gehört, dass so das Hirn im Hintergrund schon die Sachen sortiert irgendwie. Und wenn man zu schnell anfängt, dass man sozusagen dann vielleicht das ein bisschen blockiert. Drum, wenn es die Zeit, wenn es das Timing erlaubt, dann schlafe ich gerne eine Nacht drüber. Und dann setze ich mir schon relativ schnell und bewusst dazu und starte wirklich mit der Ideenfindung. Also ich warte dann nicht, dass mir jetzt, keine Ahnung, die Muse küsst oder so, sondern da möchte ich schon zu einem Ergebnis kommen. Und dann schreibe ich einfach alle Sachen unter, die mir zu dem Thema einfallen, noch gar nicht sortiert, sondern einfach mal wild runter, die ganz schlechten Sachen oder dumme Ideen oder so. Und dann mache ich vielleicht, jetzt ist es nochmal ausgedacht, mal Pause und schaue dann am nächsten Tag nochmal drauf und dann schaue ich, okay, in welchen Bereichen steckt das drinnen, wo man eine Kampagne oder Headline oder Idee dann sozusagen drum spinnen kann. Ist eigentlich auch relativ viel Arbeit, was man als Texter hat, also dass man halt dann die Ideen sozusagen in einer guten Präsentation oder in einem kurzen Konzept dann mit perfekter Herleitung, damit der Kunde dann im Bestfall sagt, okay, ist eigentlich die einzig logische Lösung, was ich hier präsentiert bekomme, dass man das dann aufbaut, Spannungsbogen aufbaut und dann eben versucht wirklich im letzten Part dann immer kreativer, kreativer, kreativer zu werden und dann einfach sozusagen einer nach den anderen noch raushaut, dass man jetzt dann im Idealfall einen Schmunzler oder genau Begeisterung beim Kunden dann auslöst.
Okay, also die Arbeitsweise ist, erst fütterst du dein Hirn mit dem Briefing und dann lässt du es einfach mal los und guckst, was passiert. Dann schreibst du einfach alles wild auf, was da rauskommt. Ich nenne das auch ganz gerne aufs Papier kotzen, also einfach ungefiltert alles, was da ist, raus und dann wieder liegen lassen. Und dann am nächsten Tag gucken, was ist denn jetzt alles in der Masse drin, was irgendwie annähernd Klasse hat, und das dann aufgreifen und weiter polieren.
Genau. Dann schaut man, ob es der ganzen Kotze, was man da aufs Papier gemacht hat, ob es Sachen gibt, die man verbinden kann, die sich unterstützen und dadurch es besser wird. Aber manchmal ist es auch so, es ist besser, wenn man nicht versucht, auf Zwang alles zusammenzubringen in ein Konzept, sondern dann lieber ein zweites Konzept präsentieren, dass man mit zwei Ansätzen ins Rennen geht. Das habe ich gelernt, dass oft besser ist für den Endkonsumenten, wenn er eine klare Botschaft hat und da nicht zu viel Nebengeräusche rundherum irgendwie sind.
Das machen ja, ich sage es jetzt auch gerne, also ich war ja selbst auf Kundenseite, das machen Kunden ja ganz gerne. Die nehmen dann, wenn du jetzt 3, 4, 5 Ideen präsentierst, dann fangen die an, die Sachen zu mischen. Ne? Ja, das ist alles super, Martin, aber wir hätten gern jetzt von Idee 1 die Headline, von Idee 2 da die Subheadline und das Visual bitte aus Idee 4. Und kannst du dann noch irgendwie die Copy aus Idee 5 so umbauen, dass sie, und dann hast du am Ende dieses Mischmasch, wo halt nichts mehr so richtig in eine Richtung geht. Ne?
Ja. Ja, genau, da muss man dann wirklich eben, aber das ist dann eher die Aufgabe wahrscheinlich vom Kundenrat oder vom Accounter, dass man dann sagt, okay, bleibt man lieber bei einer Linie. Man kann es natürlich versuchen, wenn man sagt, okay, strategisch wäre es jetzt anders ein bisschen besser, wenn man das nur leicht umändert. Klar, aber im Idealfall nicht zu viel mischen.
Und du hast, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, wo ich begleite ja auch viele Leute, die ganz frisch in den Textmarkt steigen. Und da darf ich halt auch vermitteln, wenn du deine Texte präsentierst, schick bitte keine offene Word-Datei, wo die Texte dann halt einfach so drinstehen, sondern mach ein PDF draus, inszenier das, ne? Schön mit Whitespace drumherum, ein schöner Claim, eine Headline und ansonsten ist da nichts, damit die halt schön in der richtigen Typo wirken kann. Und das durfte ich am Anfang auch auch lernen, dass es ein bisschen Zeit braucht, um das dann am Ende noch schön zu schmücken. Nur dann wirken die Texte halt auch. Ne? Also wenn du denen eine Bühne gibst, sie inszenierst, vielleicht auch noch herleitest. Ne? Also das sind jetzt dann bei größeren Projekten, ja, da macht das Sinn, halt auch so bei Claims erst nochmal so zeigen, aus welchem Gedankengang ist dieser Claim entstanden, was ist der Hintergrund und was kann man da noch drumherum bauen, also auch einfach, um zu zeigen, was ist das Potenzial dahinter, damit andere das auch sehen können, die nicht in deinem Kopf gesteckt haben. Und das bedeutet halt auch, die Ideen, die Texte, die verkaufen sollen, auch selbst gut zu verkaufen. Und da hilft dir dann wahrscheinlich auch dein kleines Auge für Design.
Wahrscheinlich genau. Also ich schaue auch, dass immer das eben dann ein PDF ist, was der Kunde dann am Ende sieht, und dass auf jeder Seite so wenig Text wie möglich ist und dass es immer komplett logisch ist. Also wenn man jetzt weiterklickt, okay, diese Idee wird dann auf der nächsten Seite übersetzt und führt dann perfekt nach und nach zur Kampagnenidee, zum Claim oder so, genau.
Es bestätigt alles mal wieder meine Arbeitsweise, wie ich das halt auch so gespürt habe. Ich habe lange Zeit so nach den Hacks gesucht, deswegen frage ich auch dich jetzt ganz neugierig. Hast du so Strategien, Formeln, mit denen du zum perfekten Ergebnis kommst, irgendwie geheime Hacks? Doch ich glaube, es ist halt einfach eine Frage der Arbeitsweise, auch der inneren Haltung, vielleicht auch sich selbst nicht zu zensieren, also nichts direkt auszusortieren, was nicht sofort richtig gut und brillant klingt, sondern halt auch die vielleicht etwas abwegigeren, langweiligeren Sachen erstmal beizubehalten. Denn wer weiß, vielleicht schlummert da am Ende irgendwo noch ein kreativer Twist und dann wird die langweilige Idee am Ende ja wirklich die Herzen der Menschen erobert.
Eine Idee, das habe ich eben in der Schule letztens mir überlegt, wie oder welche Tipps man zum Beispiel beim Headline-Schreiben geben kann. Und da bin ich drauf gekommen, ich glaube, oft so Gemeinsamkeiten finden ist ein guter Ansatz. Zum Beispiel, wenn ich jetzt für eine Biermarke eine Headline schreiben muss und die Biermarke hat ein Inserat in einem Fußballmagazin, dass ich dann schaue, okay, welche Wörter sind verwandt, also kommen im Fußballkontext und im Bierkontext jetzt zum Beispiel, und dass man aus dieser Schnittmenge dann eine Headline formuliert, so ganz grob.
Ja, in der Linguistik kenne ich das Modell, das nennt sich dann Wortfelder. Also du hast im Grunde genommen so, welche Wörter tauchen sehr, sehr häufig miteinander auf, irgendwie um Fußball, welche Wörter, wenn wir so eine Wolke machen mit den Wörtern, die am meisten da drum herum schweben, und das gleiche dann beim Bier, und dann gucken, welche von diesen Wörtern, die in diesen Wolken drinstecken, in diesen Wortfeldern, ergeben irgendwie Sinn, dann kriegst du halt diesen schönen Effekt hin, den nennen die Komödianten auch Bezugsrahmenveränderung, dass die Leute halt denken, du sprichst über Fußball und eigentlich sprichst du über Bier, weil es halt so eine Doppeldeutigkeit hat, und dann führt das zu diesen schönen Aha-Momenten im Hirn. Und damit arbeiten Comedians sehr, sehr stark, dass sie irgendwas erzählen und dann in der Pointe verstehst du, ach, der hat die ganze Zeit von einer anderen Sache gesprochen oder es ging die ganze Zeit in eine andere Richtung. Und das macht dann so ein Lächeln im Hirn, weil das Hirn dann irgendwie so entzückt ist und denkt, ach, guck mal, hast mich in die Irre geführt. Und das, glaube ich, kriegst du gut hin, wenn du so, ja, wenn du genauer auf die Worte schaust und wo gibt's so Doppeldeutigkeiten, die zwei Dinge bedeuten können, und ich führe die Leute erst in die falsche Richtung und bringe sie dann zurück auf die andere. Und ja, das ist Magie.
Das hast du sehr gut erklärt, weil ich habe es nicht geschafft. Das hätte ich vorher wissen müssen, bevor ich den Workshop in der Schule gemacht habe. Dann hätte ich das genauso erklären können.
Ich glaube, das ist eine Sache, die ergibt sich immer leichter, je häufiger du es trainierst. Weil ich hatte mal einen Mentor in der Werbeagentur, der war super da drin. Und der hat quasi, ich glaube, sein Gehirn hat dann sofort in diese beiden Welten gedacht. Und es hat nur die Dinge rausgespuckt, die es in beiden Seiten gab. Also da ist auch meine Vermutung, je häufiger du das machst, desto leichter werden diese Denkwege und desto natürlicher fühlt es sich an für dich. Ne?
Und es ist, ich glaube, das kann man dann wirklich wahrscheinlich nicht nachvollziehen. Oder manchmal habe ich wirklich so steht dann die Headline da und ich weiß eigentlich gar nicht mehr, wie der Gedankengang war. Also das war dann wirklich teilweise so eine kurze Eingebung irgendwie, die man hat. Oder ich glaube, man muss wirklich, wenn man schon viel Text, also ich glaube, grundsätzlich Texten kann man auf jeden Fall lernen und Headline schreiben. Ich glaube, je öfter man es macht, desto mehr hat man dieses Denkmuster drinnen und desto einfacher wird es.
Du trainierst dein Hirn, in gewissen Denkmustern zu arbeiten. Ich erinnere mich noch früher, als ich klein war, als ich so, wie alt war ich da? 12 Jahre oder so. Da gab es damals bei uns an der Schule sowas, weiß ich, ob es das auch in Österreich gab, es hieß so Denkmal schief. Und dann haben wir uns so Sätze gesagt und dann ging es darum, die versaute Komponente daran zu finden. Ne? Also es war so dieser Denkweg in allem, was du irgendwie hörst, so versaute Konnotationen zu entdecken. Was könnte das jetzt noch bedeuten, wenn ich das mal verdorben interpretieren würde? Und habe damals gemerkt, na gut, wir waren in der Pubertät, das war wahrscheinlich auch schon ein bisschen später. Und dann halt überall, ne, so halt diese verdorbenen Dinge zu sehen. Und du trainierst dein Gehirn dann halt auf eine gewisse Mustererkennung. Und ich glaube, das, ne, ist halt einfach die Belohnung für viel kreative Arbeit, dass irgendwann das, was am Anfang vielleicht schleppend funktioniert, irgendwann ja vielleicht nicht ganz auf Autopilot läuft, aber leichter wird. Ne?
Mhm, genau.
Ich will jetzt nicht sagen, dass deine freche Ideen aus einem frechen Geist herauskommen, doch gleichzeitig gibt es da, Peter Sloterdijk, glaube ich, der Philosoph, hat es mal gesagt, du kannst nicht üben, sprich alles, was dir in deinem Leben widerfährt, du trainierst halt, ne? Und wenn du dann trainierst, schief zu denken, doof zu denken, verrückt zu denken, dann erstreckt sich das auch in andere Lebensbereiche und ich merke dann häufig, dass gute Werbetexter halt auch irgendwo so eine verrückte Ader haben, also nicht so die langweiligen, bodenständigen Menschen sind, sondern häufig vielseitig interessiert, sehr neugierig in ihre Nase, in verschiedenste Dinge reinstecken, sich auch gut einfühlen können und ich glaube, das ist auch noch so eine Zutat, die hilft dir halt auch später bei der Arbeit, je mehr du über die Welt weißt.
Ich glaube auch, wenn man eher der Typ ist, der gerne Sachen anspricht, vielleicht auch Tabus mal anspricht oder so, tut man sich auch in der Werbung leichter, dass man dann vielleicht einmal ein bisschen eine freche Headline oder eine versaute Headline zum Beispiel schreibt, als wenn man eher schüchtern ist vielleicht und sich irgendwie Sachen nicht aussprechen traut. Und das habe ich, ich war früher sicher anders, aber das habe ich wahrscheinlich in den letzten Jahren gelernt, dass man eher mehr sagt, als sich zu verstecken irgendwie.
Ja, damit bringst du auf den Punkt, was ich eben mit vielen Worten sagen wollte, dass einfach, wenn du Tabus im Kopf hast, wenn du Tabus in deinem Leben hast, ne, dann wirst du dich da zensieren und du wirst dich dann wahrscheinlich auch selbst zensieren, vielleicht auch dein Unterbewusstsein lässt gar nicht zu, dass du auf manche Ideen kommst, weil die halt einfach so weit außerhalb deiner Komfortzone sind, ja, finde ich cool, also sich da trainieren, einfach weiter zu denken, grenzenloser, tabuloser zu denken, dann wird automatisch auch sich das auf deine Texte abfärben. Super, Martin. Das ist eine sehr interessante, inspirierende Folge. Ich werde gleich anfangen, wilder und frecher und tabuloser zu denken. Mal aufspüren, wo ich noch Limitierungen habe. Und es ist in meinem Podcast so, dass ich immer den Gästen das letzte Wort gebe, den letzten Satz. Also, wenn du, und ich rede jetzt noch ein bisschen drumherum, damit dein Hirn noch in Ruhe nachdenken kann, wenn du noch irgend so eine bedeutungsschwangere Botschaft hast für die Menschen, die das hier hören, die diesen Podcast irgendwie abrunden würde, dann hast du jetzt die Bühne dafür. Ich danke dir auf jeden Fall schon mal sehr, dass du dabei warst, dass du deinen Werdegang, deine Ideen, deine Projekte mit uns geteilt hast. Hat mich sehr inspiriert und ja, ich bin mir sicher, wir werden uns noch einmal hören hier im Podcast. Wenn du dann neue Erfahrungen, neue Projekte gesammelt hast, freue ich mich sehr, wenn du die hier vorstellst. Und jetzt Bühne frei für deine letzten Worte.
Sowas finde ich immer sehr schwierig. kurz überlegen. Also ich glaube grundsätzlich, aber das habe ich vorher schon ein bisschen angesprochen, finde ich es cool, wenn man einerseits mutig ist, Sachen anspricht, Themen, für die man sich vielleicht ein bisschen schämt, auch mal thematisiert. Das muss jetzt nicht nur in der Werbung so sein, sondern einfach selbst im Leben, also keine Ahnung. Einfach dazu stehen, wenn man Fehler macht, wenn man Erfolge hat, das einfach klar zu kommunizieren. Und ich glaube, das muss man lernen. Also ich glaube, das habe ich wahrscheinlich auch in den letzten Jahren mehr gelernt, also auch in der Therapie zum Beispiel, dass man wirklich Sachen anspricht, die einen vielleicht stören oder so. Und ja, ich glaube, Kommunikation ist einfach sehr wichtig